Tanja, schön, dass du da bist. Du hast mit 45 erfahren, dass du hochbegabt bist, das sogar schwarz auf weiß. Deswegen meine erste Frage, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich A, hochbegabt bin und B, wie kriege ich es raus?
Also woran erkenne ich es? Erstmal am Gefühl des, ich bin mein ganzes Leben lang schon anders. Nur welches Etikett das Label hat, das kann man letztendlich nur mit einem IQ-Test beim Psychologen herausfinden. Ansonsten ist und bleibt es ein Gefühl des, ich gehöre hier nicht hin, irgendwie bin ich falsch, verkehrt. Irgendwann kriegt es ein Label.
Dafür gibt es ja aber verschiedene Facetten, die nicht unbedingt immer nur was mit Hochbegabung zu tun haben müssen wahrscheinlich. Für das ich bin irgendwie anders. Gibt es so typische Merkmale, woran ich das so ein bisschen festmachen kann? Also
ja, gibt es. Erfahrungen in der Gruppe zum Beispiel, man ist immer zu schnell, man ist zu viel. Niemand versteht die eigenen Gedankengänge, dieses Gedankenhüpfen. Hochbegabte denken nicht linear, Schritt für Schritt, sondern sie denken parallel und das macht es so schnell. Während Normalbegabte, durchschnittlich Begabte, man sagt auch neurotypische Menschen, wirklich Schritt für Schritt prozessorientiert Probleme lösen, und das braucht eben Zeit, sind Hochbegabte ganz häufig dabei, innerhalb von kürzester Zeit, ohne dass sie wissen, wie sie es machen, lösen sie Probleme und sie sind einfach da und sie müssen nachher Energie reinstecken. Moment mal, wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Eigentlich ist es logisch, aber ich muss es hier anderen erklären können.
Schweigen im Walde jetzt. Der Lüthers denkt gerade drüber nach, glaube ich, so wie ich gerade drüber nachdenke, sagt, irgendwie so Schema kommt uns bekannt vor, ne?
Ach was.
Magst du deinen Satz formulieren?
Ja, bei mir, da hat dann die Zahnräder noch im Hirn, also auch erstmal vielleicht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Herzlich willkommen auch von mir, ja.
Vielen Dank.
Ja, also wie gesagt, so bestimmte Dinge kommen mir natürlich bekannt vor, es ist ja ganz klar, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich mit Hochbegabung eigentlich nicht viel am Hut habe. Auch wenn jetzt bestimmte Charaktermerkmale, die du jetzt so gerade angerissen hast, durchaus bekannt vorkommen. Aber wie kann man es denn erkennen? Oder warum wird es so selten erkannt bei Erwachsenen?
Weil wir gelernt haben, uns gut zu maskieren, die häufigsten. Jeder ist ja so ein bisschen, ja, jeder kennt ja so einen Nerd, ne? So einen kleinen, entschuldige bitte für die Ausdrucksweise, so ein Klugscheißer. Wenn man sich überlegt, dass Hochbegabung statistisch verteilt ist in der Bevölkerung oder in jedem Jahrgang von 2%. Das heißt, von 100 Menschen sind 2 hochbegabt. Was bedeutet hochbegabt zu sein? Einen IQ, der in einem Test nachgewiesen wurde, von gleich größer 130.
Okay.
Durchschnittlicher IQ ist bei 100 und die doppelte Standardabweichung ist gesichert hochbegabt. So, aber die Merkmale von hochbegabtem Denkverhalten beginnen schon ab einem IQ von 115 zum Beispiel. Also Hochbegabung ist so viel mehr, als dieser Test messen kann. Das ist nur diese Problemlösefähigkeit. Wie viel speichert unser Arbeitsgedächtnis? Wie viel können wir eben uns merken? Das sind Dinge, die in einem kognitiven Test abgefragt werden. Aber die Hochbegabung selber ist eine tiefe, schnelle Informationsverarbeitung. Wir nehmen wesentlich mehr Informationen im Bewusstsein wahr und können sie verarbeiten. Tanja, wir greifen sehr viel schneller durch neurologische Zusammenhänge auf unser Nervensystem und auf unsere Erfahrungen zusammen, ohne dass wir es merken. Und darum sind wir so schnell im Problemlösen.
Naja, okay. Weil es ja auch dann offensichtlich das Normale ist für denjenigen, weil der weiß ja nicht, wie es bei anderen ist sozusagen. Er kennt ja nur sein eigenes Normal. Ist das jetzt rein auf, ich sage jetzt mal, logische Lösungskompetenz? So IQ-Test hat ja so gewisse Schemen, die er quasi abfrühstückt. Kann ich das auch in sozialer Kompetenz oder Herausforderung, vielleicht auch sozialer Inkompetenz im Zweifelsfall Dinge erkennen?
Ich meine, wir kennen alle so die IT-Nerds, also so klassische Klischees. Ja, wenn wir an Hochbegabung denken, ihr kennt alle die Serie The Big Bang Theory, ne? So, und diese Nerds, die eigentlich unfähig sind, im Alltag zu überleben, weil sie eben keine sozialen Kompetenzen haben. Aber das sind so Extrembeispiele. Eigentlich sind wir Hochbegabten total normal. Wir sind von unserem Nervensystem her, das ist ja nichts, was angeflogen kommt, sondern das ist ein anderes Verknüpfung im Nervensystem. Und diese Empathiefähigkeit, soziale Kompetenzen, die sind uns eigentlich genauso immanent wie den neurotypischen Menschen oder eben nicht. Das ist keine besondere, würde ich mal sagen, Merkmal einer Hochbegabung. Aber durch das schnelle Begreifen, durch die intensive Wahrnehmung, durch die intensive Verarbeitung sind die Möglichkeiten im Ausschlag, dass wir besonders gut in unserer sozialen Empathie sind oder aber besonders schlecht. In den Ausreißern ist es dann eben sehr extrem. Darum ist dieses Bild in der Öffentlichkeit von Hochbegabung sehr einseitig.
Aber ich verstehe es auch als eigentlich eine Riesenchance. Also wenn man es halt dann auch erkennt und damit lernt umzugehen, oder?
Das Verstehen. Ich muss das für mein Hirn noch ein bisschen ordnen tatsächlich. Also wenn ich an Hochbegabung denke, dann habe ich in der Vergangenheit immer an den Film Rain Man gedacht, ja, schon Ewigkeiten her. Aber verstehe ich es also richtig, wenn du hochbegabt bist, dass du in einem gewissen Bereich hochbegabt und an einem anderen Bereich verkümmert, ausgeprägt, begabt bist? Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn es schlecht läuft.
Okay.
Ja.
Wenn es gut läuft.
Grundsätzlich gibt es nicht. Was sagst du?
Ich sage, wenn es gut läuft, vielleicht sogar beides, oder? Also.
Naja, jedes Nervensystem ist hier anders aufgebaut. Und so gibt es auch jede Hochbegabung sieht anders aus. Also bei mir zum Beispiel, ich habe ein sehr ausgeglichenes Hochbegabtenprofil in meinen Fähigkeiten. Und dann gibt es Menschen, die haben ein extrem ausgeprägtes mathematisches Verständnis zum Beispiel. Ja? Oder es gibt Hochbegabte, die haben extreme Fähigkeiten im Sprachverständnis, aber die können null Mathe. Ja. Und das sind dann, wenn man das ins Extrem nimmt, dann sind das, wie bei Rain Man zum Beispiel, der hat aber auch noch, natürlich hier liegt das Phänomen des Autismus dahinter, aber hochbegabte Inselbegabungen zum Beispiel, das sind so diese Spitzen, diese extremen Ausprägungen einer Hochbegabung, aber nicht der Standard einer Hochbegabung. Eigentlich sind die Hochbegabten viel normaler, als es so in der Öffentlichkeit zu sagen. Ich meine, guck dich mich an. Also wenn ich nicht wüsste, schwarz auf weiß, dass ich hochbegabt bin, würde ich es nicht glauben, weil ich ja so normal bin. Ich bin ja nur ein bisschen schräg. Aber wie kann ich hochbegabt sein? Ich glaube es ja heute manchmal noch nicht.
Ja, man kennt ja auch nur sein eigenes Normal. Also man weiß ja nur von sich selbst, wie so Gedankenprozesse, in welcher Geschwindigkeit die ablaufen. Man kann ja leider nicht bei den anderen zugucken. Gut, es gibt schon mal Situationen, wo du dem anderen beim Denken zugucken kannst, aber das sind dann andere Fälle. Christian.
Wie ist denn das bei dir abgelaufen? Ich meine, du hast dann mit 45 erkannt. Wenn ich richtig verstehe, hast du dich testen lassen und dann hast du es schwarz auf weiß gehabt. Aber wie hast du denn bis dahin funktioniert? Und was hat dich denn dazu gebracht, tatsächlich feststellen zu lassen, dass es wirklich so ist?
Du hast auch den Punkt gebracht. Ich habe funktioniert. Ich habe gelernt, mein ganzes Leben lang mich anzupassen, überanzupassen, weil ich habe schon mit 5 Jahren gemerkt, eigentlich bin ich reifer und erwachsener als meine Eltern, die damals sehr, sehr, sehr jung waren. Meine Mutter hat mich mit 17 bekommen und habe gelernt, weil ich dachte, ich bin ja falsch, mit mir stimmt was nicht, weil keiner versteht das, was ich denke, mit 6 Jahren sich mit Themen wie, was bedeutet das Leben, wie groß ist das Universum, was ist der Sinn des Lebens? Ich war 6, ja, und das gehört zu keinem Kind. Also habe ich gelernt, ist es nicht richtig, kriegt keiner mit, also passe ich mich an. Und damit habe ich mein ganzes Leben lang funktioniert. Ich habe mich gut maskiert. Und zwar so lange, dass ich damit gar nicht unglücklich wurde. Und dann kamen meine Kinder, meine beiden Töchter. Und die haben das Thema tatsächlich in unsere Familie geschossen. Und da wir Eltern waren, die eben aufmerksam waren, achtsam waren, sind wir auf Suche gegangen und unsere Töchter sind beide eben hochbegabt. Und irgendwann kam ich nicht mehr drum rum, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Weil ich habe ganz viel gelesen und ich habe mich in diesen Biografien, in diesen Merkmalen, ich habe mich überall wiedererkannt und dachte, das kann doch nicht sein. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich den Mut hatte, mich selbst testen zu lassen. Das war keine einfache Entscheidung. Das war echt ein Bringen über die Messerklinge im Prinzip für mich.
Kannst du das beschreiben, was also um es irgendwie zu verdeutlichen, wie ich muss ganz ehrlich sagen, aus freien Stücken würde ich nie einen IQ-Test machen. Ich will gar nicht wissen, was ich für ein IQ habe. Ich will das gar nicht wissen. Weil also selbst wenn ich es weiß, macht mich das hinterher auch nicht schlauer.
Richtig.
Dumm gesagt, aber ist so, ja.
Das war auch nicht der Ursprung oder der Grund, warum ich diesen Weg gegangen bin, sondern das hatte ganz viel mit meiner Identität zu tun. Wer bin ich eigentlich? Weil durch die Beschäftigung mit dem Thema Hochbegabung und später auch der Hochsensibilität habe ich gemerkt, es gibt einen krassen Unterschied zwischen der Frau, die ich gelernt habe zu sein,
ja,
und der Frau, die irgendwie völlig neu beginnt zu denken, sich wahrzunehmen, sich ernst zu nehmen in meinen Wahrnehmungen. Und dieses Gap konnte ich nicht schließen. Und die für mich war letztendlich die einzige Lösung, das irgendwie beieinander zu kriegen, mich zu diesem IQ-Test anzumelden. Mhm. Und ich hatte lange Zeit, mich darauf vorzubereiten, mental. Weil natürlich die Frage, was passiert, wenn ich es bin? Und noch viel schlimmer, was passiert, wenn ich es nicht bin?
Ja, dass dir einer sagt, du bist doof.
Ja, und diese Angst, ich meine, der Verstand sagt natürlich, kann ja gar nicht sein. So, ich habe ja was geschafft in meinem Leben. Also so dumm kann ich ja nicht wirklich sein. Aber selbst wenn ich nur durchschnittlich begabt bin, nur, also wenn ich normal bin, so, wirklich normal wie die Norm, wie die meisten Menschen. Wie kann ich denn dann meine Kinder gut begleiten, die beide wirklich jenseits der Norm sind? Also ganz viel wirklich mit der Identität und hat das zu tun, wirklich in, ganz, ganz tief in der Persönlichkeit. Und darum kam ich persönlich nicht umhin. Heute in meinem Beruf, in meiner Beratung, in meinen Mentorings, wenn Kunden zu mir kommen, genau mit dieser Frage, gehe ich erstmal hin und frage, warum willst du dich testen lassen? Warum? Was bringt dir das? Oder welche Frage steckt eigentlich dahinter? Also ich sage nicht pauschal, wenn du die Frage hast, lass dich auf jeden Fall testen, weil die Frage ist, was das ist nur eine Zahl. Ja. Die Zahl bringt dir nichts im Leben.
Nö.
Aber was das, was das mit dir macht, das ist das Ausschlaggebende.
Ist halt wie ein Zeugnis. Bringt dir ja auch nichts im Leben, oder?
Ich verstehe dich gerade nicht.
Ich sage, das ist ja wie ein Zeugnis, das bringt dir ja auch nichts im Leben.
Richtig, ganz genau, das ist es. Aber was das für Möglichkeiten dann eröffnet, neue Perspektiven, ich habe die Erlaubnis, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. So merkwürdig und banal es auch klingt, aber ich für mich ganz persönlich brauchte genau diese Zahl, dieses Ergebnis, um weiter mich besser kennenzulernen, in welche Richtung geht es eigentlich. Also ein sehr persönlicher Weg, eine sehr persönliche Entscheidung, die weniger mit dem Aushängeschild zu tun hatte, sondern mit der Frage, what the fuck, wer bin ich eigentlich? Mhm. Weil ich ein Leben lang mich selbst verleugnet habe.
Ich würde... Also, oder Christian, willst du?
Nee, mach du mal.
Also ich würde eine Frage noch stellen und dann würde ich halt mal in das Thema auch reinsteigen wollen, dass wir sagen, was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich für mich erkenne, ich bin's, wie kriege ich damit um?
Gerade vorher möchte ich noch eine Frage stellen.
Ja, genau, dafür möchte ich auch noch eine
Frage stellen. Kommen wir da nicht weiter.
Wie ist das, wenn ich, ich sage jetzt mal, auch als vielleicht eben noch nicht in der Selbstständigkeit bin, ich habe diesen normalen Weg gewählt, weil es mir von außen gesagt wurde, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich habe eine Lehre oder ein Studium gemacht, was auch immer, komme irgendwann ins Business, in Job, bin irgendwo angestellt und ich aber irgendwie unbewusst zumindest merke, irgendwie sind meine Denkprozesse schneller und ich erkenne die Logik und andere erkennen sie halt eben nicht. Das gibt doch ein Spannungsfeld. Ich meine, in der Schule gab es Noten, die müssen nicht unbedingt besser sein bei einem Hochbegabten, verstehe ich. Aber im Job, dann gehe ich ja mehr meinen Neigungen nach, im besten Fall meinen Stärken und dann habe ich Chefs über mir, die vielleicht nicht so schnell sind wie ich. Das führt doch zu Spannungsbögen.
Yes, oder? Genau so ist es. Und das ist einer der Gründe, warum die meisten meiner Kunden und Kundinnen tatsächlich zwischen Anfang 40 und Mitte 50 sind und nicht vorher. Weil sie erst im mittleren Lebensalter sozusagen feststellen, hier passt was nicht zwischen dem, was ich an Kompetenzen, Fähigkeiten habe und dem, was mir hier vom System her auferlegt wird. Also da knirscht es immer mehr im Gebälk.
Und irgendwann wird man es nicht mehr aushalten.
Ich meine, ganz ehrlich, die wenigsten Hochbegabten, meiner Erfahrung nach, haben die Möglichkeit, das zu tun, was sie gerne tun möchten. Wir neigen sehr dazu, den Erwartungen unseres Umfeldes zu entsprechen, weil wir ganz oft gelernt haben, okay, das, was ich denke, ist so abseits der Norm, kann also nicht richtig sein und alle anderen warnen mich, das zu tun. Also bleibe ich mal lieber auf dem sicheren Pfad. Es sei denn, man hat ein Umfeld, Eltern, die das unterstützen, die einen ermutigen, mit diesem Andersdenken, mit diesem Schnellersein, den ganz eigenen Weg zu finden, abseits der Norm. Das sind aber leider wirklich die wenigsten, die so früh so viel Glück haben, wirklich in ihren Kompetenzen, Fähigkeiten früh gefördert zu werden, dass sie einfach laufen dürfen, wie sie sind.
Anschlussfrage dazu, wie sieht es aus mit dem Thema dann auch, ich sag mal, Selbstzweifel und Perfektion? Sind das so Dinge, die mit einhergehen?
Ja, immer. Die laufen immer mit, diese Programme. Bei mir ganz persönlich natürlich, aber auch aus den Erfahrungen meiner Kunden und Kundinnen. Dieses, ich bin nicht richtig und ich muss noch mehr beweisen, dass ich ein Recht habe, hier zu sein, wenn es zum Beispiel um Erfolge geht. So viele Hochbegabte haben ein Problem damit, das, was sie leisten, als Leistung und Erfolg anzuerkennen. Viele Hochbegabte fühlen sich eher als Betrüger und als Blender, weil das, was ich geleistet habe, was ich geschafft habe, wenn andere zu mir sagen, boah, Tanja, das hast du so krass gemacht, wie machst du das? Ja, was habe ich denn gemacht? Gar nichts, weil für mich so normal ist. Und ich musste mich nie anstrengen, um etwas zu leisten, um etwas zu erreichen, weil es mir ja so leicht fällt. Das heißt, das Gefühl, etwas zu leisten, etwas gemeistert zu haben, Schwierigkeiten überwunden zu haben, das kennen viele Hochbegabte nicht, weil gerade in der Schule vieles zufällt. Wissen fällt zu, Lösungen fallen zu. Das heißt, das, was andere als Leistung wahrnehmen, weil sie das selber für sie selber eine totale Herausforderung ist, ist für uns so normal und wir haben nicht das Gefühl, hier etwas geleistet zu haben. Und darum glauben wir nicht, dass wir erfolgreich sind, erfolgreich sein können, erfolgreich sein dürfen, weil ich habe nichts geleistet, also muss ich mich noch mehr anstrengen. Ich bin immer auf der Suche und finde nie.
Also erstmal danke für deine Frage, Andreas. Das war genau dieselbe, die ich auch hatte. Die Herausforderungen für Hochbegabte eben in Alltagssituationen überhaupt zu bestehen. Wie ist es denn jetzt für einen Hochbegabten in einer Situation? Du setzt ja dann als Hochbegabte auch Standards, ne, an bestimmte Ergebnisse. Wie ist es denn, wenn du bestimmte Dinge erst gar nicht tust, weil du sagst, so wie es jeder macht, ist doof und ich kann es eh viel besser? Und wie gibt es sowas?
Nee, es ist eher andersrum.
Okay.
Also bei mir persönlich, ich bin eher jemand, wenn ich fange oft nicht an, weil ich weiß, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werden kann. Also wenn ich schon einschätzen kann, dass ich das Ziel, was ich erreichen möchte, in der Qualität, wie ich es erreichen möchte, nicht zu 80% hinkriege, fange ich gar nicht erst an, lohnt sich ja nicht.
Okay. Ich interveniere mal kurz, weil ich glaube, die Frage von Christian ist ein bisschen anders gelagert. Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen in der Angestelltenwelt, wo du ja gewisse Dinge einfach tun musst. Du hast jetzt eine Aufgabe, mach das so, bitte das erledigen. Und du denkst dir aber halt, ja, ich weiß, wie ihr es wollt, weil ihr habt schon 100 Jahre so gemacht gefühlt oder auch nur die letzten 10 Monate, das reicht ja. Aber der Christian erkennt schon einfach, das macht so keinen Sinn.
Kann man so machen, aber du willst halt scheiße.
Genau. Und vor allem dauert lange und verbrennt Ressourcen. Ja. Machen wir es halt gleich richtig und schnell. Das ist ja was anderes. Und danach kommen wir, glaube ich, dann auch mal zu den Selbstständigen, weil die haben ja dann das Luxusproblem im positiven Sinne, dass sie es dann so machen können, wie sie wollen und dürfen und in der Geschwindigkeit. Aber ich glaube, die Frage von Christian, korrigier mich. Ja, ich merke schon, wir müssen da hinten gleich. Korrigier mich. Aber ich glaube, es war eher auf die Angestelltenwelt bezogen, ne?
Erstmal, ja, genau. Also dann den Schritt zu machen, von wegen, das funktioniert hier alles für mich nicht mehr, mit einem Chef, der nicht so schnell ist wie ich, der mir auch noch darüber hinaus sagt, was der richtige Weg für mich ist. Das ist ja, glaube ich, auch noch eine Sache.
Der vermeintlich richtige.
Ja, für den nicht Hochbegabten, der richtige Weg, der für mich also der komplett falsche ist. Ja. Dann halt diese Hürde auch zu nehmen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil...
Und das ist ein Weg, also das sind tatsächlich... Die meisten meiner Kunden und Kundinnen, die genau an der Schwelle stehen, entweder vom Angestellten-Dasein, ich kann hier nicht weitermachen, das macht mich kaputt, weil mir keiner zuhört und ich muss nach Programm arbeiten, aber ich sehe, das macht keinen Sinn, aber mir hört keiner zu und da gehen viele daran kaputt. Und wie löse ich das? Das sind die Fragen. Und auf der anderen Seite Selbstständige, die an den Punkt kommen, wo sie merken, bis hierhin habe ich immer alles nach Normen gemacht, wie man das so macht in der Selbstständigkeit, und hat auch bisher immer funktioniert. Aber jetzt komme ich an den Punkt, jetzt laufen die Standardsachen nicht mehr, weil ich in meinem Business an einem bestimmten Erfolgslevel gekommen bin. Und irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr. Warum? Weil auch mit steigendem Alter sind wir immer weniger bereit, Kompromisse einzugehen. Und Werte und Sinn werden immer wichtiger in unserem Tun. Und das kollidiert mit den Systemen, Denksystemen, Handlungssystemen, die wir beigebracht bekommen, ganz häufig in Standard-Coachings, in Standard-Business-Plänen. Und ich brauche erst eine gewisse Erfahrung und Sicherheit, bevor ich das anerkennen kann, dass das System nicht mehr zu mir passt. Aber welches passt dann? Und in diesen Fragestellungen und in diesem Konflikt kommen dann meine Kunden und Kundinnen ganz oft zu mir.
Bevor wir dann jetzt in die Selbstständigkeit oder über den Schritt in die Selbstständigkeit sprechen, müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen abstrahieren, weil nicht jeder, der sagt, geht für mich so nicht und ich mache mich deswegen selbstständig, ist ja automatisch hochbegabt. Sonst hätten wir ja nur hochbegabte Selbstständige. Ja? Wie oder was kann man, gibt es da einen Wert? Kann man sagen, okay, Hochbegabung ist bei so und so viel Prozent der Bevölkerung tatsächlich ein Thema? Oder,
2%, Herr Lüthers, 2%.
Ja, das ist ja statistisch belegt. Hatten wir gerade am Anfang schon.
Achso, da war ich schon wieder völlig
in meiner eigenen Welt. Das sind 2 von 100, die den Wert von 130 in einem Test erreichen. Das ist diese sogenannte Gaußsche Normalverteilung und diese Glockenverteilung. Und das ist Standard. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Merkmale einer Hochbegabung im Denken und im Verhalten schon ab einem IQ-Wert von 115 irgendwo auftaucht. Und eben nicht erst ab 130. Ja. Und da sind wir schon bei 20-25%.
Ja, ich sag mal, es gibt, glaube ich, 2 Arten. Die einen, die wären gerne hochbegabt und reden sich das jetzt die ganze Zeit schön. Und die anderen sagen, die sind es vielleicht hochbegabt und wollen es gar nicht sein, vermeintlich, weil sie sich so viel Titel gar nicht sozusagen zutrauen wollen. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, was der Christian jetzt auch gerade so benannt hat und erkannt hat. Deswegen ist es halt natürlich immer leicht zu sagen, ich bin hochbegabt. Nur weil man vielleicht mal irgendwie einen schlauen Gedanken hatte. Das heißt aber, wenn man sich nicht sicher ist, ist es einfach mal gut, mit sich jemand zu unterhalten wie dir, der sich damit auskennt und dann quasi vielleicht auch mal die richtigen Fragen stellen kann, um dir als Hörer oder als Zuschauer auch Orientierung zu geben.
Richtig. Dieses sich einfach nur mal mit jemandem zu unterhalten, der genauso komisch tickt, für den es normal ist, dieses Gefühl, es gibt Leute, die tatsächlich genauso denken wie ich, die genauso schnell sind, wo ich nicht viel erklären muss. Allein schon dieses Gefühl reicht, um den eigenen nächsten Schritt zu gehen, um sich selbst wieder besser vertrauen zu können. Dieser Test, dieser IQ-Test ist überhaupt kein, irgendwann am Ende einer Reise, aber allein dieses Gefühl, ich bin nicht allein, sondern ich habe meine Alien-Kolonie gefunden, das reicht schon. Das reicht schon völlig aus, um wieder in eine andere Kraft und Energie zu kommen.
Jetzt haben wir ja gesagt, im Prinzip dieses Erkennen, also Stichwort auch Selbstständigkeit, jetzt haben wir gesagt, das geht einher auch unter anderem natürlich mit den nicht gerade hilfreichen Programmen, Perfektionsgedanke und auf der anderen Seite natürlich Selbstzweifel, das sind natürlich keine guten Begleiter für den Weg in der Selbstständigkeit, also A, überhaupt für den Schritt in die Selbstständigkeit, also ich meine, der will ja auch gut durchdacht sein. Sollte er zumindest. Und auf der anderen Seite muss man ja auch viele Dinge tun, auch mal Risiken eingehen, weil ich kenne keinen Unternehmer, der nicht irgendwie mal Dinge wagen musste und hinterher festzustellen, war vielleicht doch scheiße oder war halt gut, war halt notwendig. Also diesen Mut braucht man ja auch. Das heißt, das zu erkennen ist ja jetzt vor allem die Chance, eben wie du sagst, sich mit anderen darüber auszutauschen und sich dann wirklich selber mal kennenzulernen und zwar in all seinen Fähigkeiten und nicht der gestutzten Fähigkeiten, sondern alle Fähigkeiten wirklich wieder freizulegen, zu erkennen, wo habe ich Stärken, wo habe ich vielleicht auch Schwächen, aber dann halt die Stärken auch da einzusetzen, wo sie mir halt am meisten nützen und die Schwächen vielleicht anderweitig auszukombinieren.
Genau, und diese eigenen Fähigkeiten, die man hat, die wirklich auch als Fähigkeiten zu interpretieren und nicht nur als lästiges, ich muss das jetzt irgendwie verwalten und ich muss damit jetzt irgendwie umgehen, sondern dass ich das wirklich konkret und bewusst als Stärke, als Fähigkeit einsetze, dass ich schnell Probleme löse, ist im Normalkontext oftmals ein Problem, muss ich zurückstellen. Aber in der Selbstständigkeit, diese PS wirklich als auf die Straße zu bringen und das für mich arbeiten zu lassen, das anzuwenden. Das ist genau diese Herausforderung, weil viele Hochbegabte haben so viel, so lange gelernt in ihrem Leben, ihre Fähigkeiten, ihr anderes Denken, ihr andere Wahrnehmungen irgendwie zu verpacken, runter zu regulieren. Und das kostet extrem viel Kraft. Und das jetzt alles wirklich mal auszupacken und zu nutzen für den eigenen Weg, für eigene Entscheidungen, das macht dann plötzlich Bock, völlig egal, ob welches Label du da drauf legst. Vielbegabt, Scanner, Multitalent, wie auch immer. Das Label ist letztendlich egal. Es geht darum, das eigene So-Sein einfach voll anzunehmen und nicht in dieser Überanpassung zu verweilen, sondern zu sagen, okay, das ist meine Stärke, das sind Fähigkeiten und die lasse ich mal für mich arbeiten.
Das ist ja wäre der Idealfall sozusagen. Ja. Christian.
Volle Potenziale, muss ich sagen. Also ich stelle mir das gut vor. Ich finde halt das, was du vorher gesagt hast, ne? Also um auf die Standardspotenziale zurückzukommen, dass du sagst, bevor ich an meinen eigenen Erwartungen, Standards scheitere, tue ich es nicht. Finde ich ja schlau. Es gibt ja andere, die sagen, ich kann das alles 100-mal besser. Und das zeige ich euch jetzt auch. Und scheitern dann aber an ihren eigenen Standards, die einfach nicht erreichbar sind.
Weißt du, was das Spannende ist? Die scheitern ja noch nicht mal, sondern das sind die, die die Karriereleitern raufklettern, weil die am lautesten auf ihren Trommeln rumhauen. Die Ergebnisse zählen ja dann nachher oft nicht. Hochbegabte sind selten an Führungspositionen interessiert, weil jedenfalls nicht aus Macht oder aus Statussymbolen. Hochbegabten geht es ganz, ganz oft im Wesentlichen um das Thema, um die Sache und nicht um die Funktion.
Ja.
Darum fühlen sie sich in klassischen Hierarchien in der Wirtschaft auch oft so fehl am Platz, weil es eben sehr viel um Politik geht, um Machtgehabe und es geht eben nicht um den Sinn des Unternehmens, um das Ziel, ein Produkt zu entwickeln. Ja? Und das ist, was vielen Hochbegabten oft echt abgeht und wo sie Nein, Danke sagen, weil sie gemeinsam Ziele erreichen wollen, weitergehen, schneller entwickeln wollen. Sie wollen Ziele erreichen, aber halt keine Machtspielchen. Muss man auf den Punkt zu bringen.
Wäre ja eigentlich relativ einfach, mit denen umzugehen, wenn man es dann wüsste, wie es geht, weil im Endeffekt muss man ja bloß deren Chance quasi oder deren Stärke ja nutzen, dieses schnelle Denken, vielleicht auch Dinge zu sehen, wie Christian gesagt hat, die vielleicht andere noch nicht sehen, dafür mal einfach ein bisschen bitte Danke da lassen. Das muss noch nicht mal auf der großen Bühne sein. Das heißt, das nutzen und sie nicht blockieren und behindern. Ja. Also etwas, was mir gefühlt irgendwie, egal, wurscht. Das heißt,
aber das ist vielen Hierarchien und Systemen einfach entgegen. Das passt oftmals nicht, weil viele Systeme noch sehr konservativ sind, altbacken sind, von oben nach unten. Und es geht eben nicht um letztendlich, wir wollen ein gemeinsames Ziel erreichen, wir wollen Produkte verbessern, wir wollen Kundenzufriedenheit verbessern. Und das ist ein Problem, was in vielen HR-Abteilungen und Führungsschulungen und Firmenphilosophien nur auf Hochglanzbroschüren existiert, aber nicht gelebt wird.
Ich schmeiß mal noch eine These hinterher, Christian, danach du gerne wieder. Ja? Ich schmeiß mal eine These hinterher, weil die Führungskraft dann ja vielleicht auch noch parallel Angst hat, weil sie es irgendwie ahnt. Da ist jemand clever, intelligent, was auch immer. Er ist zu schlau, das heißt, der sägt dann an meinem Stuhl, obwohl derjenige es eigentlich ja gar nicht will. Der will ja nur seinen Expertenstatus ausleben. Also der braucht ja nicht mal den Status nach außen, das wäre ja falsch formuliert, sondern der will ja nur sein Expertenwissen ausleben dürfen. Dafür, wie gesagt, ein bisschen bitte danke und dann wäre er schon fertig. Das heißt, eigentlich könnte diese Führungskraft den ja im Schatten mitziehen. Die können ja auch die Rollen sich dann, glaube ich, teilen, weil der kann ja den Lautsprecher nach draußen machen. Aber das, was halt leider passiert, ist halt eher dieses Phänomen.
Blockieren.
Der sägt an meinem Stuhl, also muss ich ihn klein halten, muss blockieren, was auch immer.
Genau, und da hängt halt dieses Menschenbild und Mitarbeiterbild, ganz alte Philosophien und Führungsschulen dahinter, die leider immer noch gelehrt werden. Und nicht jede Führungskraft ist eine gute Führungskraft, weil für eine gute Führungskraft brauchst du bestimmte Qualitäten in deiner Persönlichkeit. Aber da wir auch heute in Deutschland mehr auf Zertifikate und auf Qualifikation, aber weniger in Führung auf zwischenmenschliche Qualitäten, psychologische Qualitäten setzen, ist hier ein großes Manko. Ja. Krass. Du schüttelst den Kopf.
Nee, weil's so dumm ist. Sorry, ich habe ja so solche Situationen erlebt und denke ich mir natürlich, bin ich jetzt hochbegabt oder bin ich es jetzt nicht? Das ist erstmal wurscht, aber ich kenne genau diese Mechanismen, die du beschreibst. Bin immer daran dann irgendwann gescheitert und bin deswegen gegangen. Also ich habe ja auch mal zuerst meinen Job gekündigt und habe dann mir was Neues gesucht. Und ja. Ich habe immer gekämpft für die Sache, all in. Ich habe mir nie nach links und rechts was geschaut und irgendwann kam ich halt an Punkte, wo ich klein gehalten worden bin, wo man oder gegen mich gearbeitet hat, obwohl es dafür keinen Grund gab und so weiter und so fort. Hat mich damals maximal genervt, hat jedes Mal zum Jobwechsel geführt irgendwann, aber auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar dafür heute, weil sonst wäre ich nicht selbstständig geworden, weil hätte ich eben diese Zweifel, diese Gedanken, diese Blockaden, ich bin schon nicht gut genug, brauchst noch einen Trainer, bla bla bla. Das hätte ich ja nie gewagt, wenn der Leidensdruck nicht groß genug gewesen wäre. So, also in der Hinsicht bin ich dafür ein Stück weit ja auch froh und trotzdem denke ich mir, es ist so dumm aus Unternehmenssicht, aber ja.
Ist es.
Jetzt überlege man sich mal, man erkennt als Führungskraft, dass man tatsächlich hochbegabt ist, genau diese Position, diese Disziplin auszuüben. Wie toll das ja eigentlich sein muss. Man denke vielleicht jetzt an der Stelle auch an die Politik. Es wäre ja toll, wenn wir in der Politik etwas mehr hochbegabte Menschen hätten vielleicht, die es eben nicht nur wegen der Strahlkraft machen, sondern tatsächlich auch dafür, was zu bewegen. Also es nicht nur vorgeben, sondern auch tatsächlich zu tun. Ohne jetzt politisch zu werden. Aber das finde ich halt toll, als hochbegabte Person auch authentisch zu führen und zu leiten. Ja,
ja. Einer der Gründe, daran glaube ich zutiefst, und dass das auch möglich ist, das sehe ich an meinem ganz eigenen Weg von völlig, ich bin völlig verpeilt, eigentlich bin ich total fehl am Platze, überall, ich kann nichts, ich bin nichts, hinzu, ich bin heute Mentorin für Hochbegabte in Führung und Business. Wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hättest, hätte ich dir einen an die Waffel gegeben. Ja. Ja? Also was möglich ist, wenn man beginnt, an sich selbst zu glauben und sich selbst zu glauben, das ist einfach einer meiner größten inneren Antreiber, warum ich heute genau das tue, was ich tue.
Tja.
Bin gespannt, wenn wir dann mal gemeinsam die Chance haben, Tanja, wenn du meinen Antrieb kennenlernst, meinen fundamentalen Antrieb. Ich glaube, da gibt es viele Knöpfe, die damit einhergehen, mit den Themen, die du gerade beschreibst.
Oh ja, bin ich auch sehr gespannt.
Ja.
Tanja, welche?
Mach du, Christian, hau rein.
Naja, es geht jetzt von dieser Analyseschiene jetzt so ein bisschen weg, oder besser gesagt, doch nochmal tief rein.
Ja, mach mal.
Welche Fragen kann ich mir denn heute stellen selber? Diese typischen Herausforderungen, Überforderungen, Unterforderungen, emotionale Intensität durchlebt im Alltag. Welche 3 Fragen kann ich mir denn heute stellen, um herauszufinden, ob ich tatsächlich betroffen bin?
Oder die Chance, zumindest mal einzusteigen, ja?
Das ist die falsche Ausgangsfrage. Es geht nicht darum, wie kann ich rausfinden, ob ich betroffen bin von Hochbegabung? Sondern es geht im Prinzip um die Frage, was mache ich mit mir? Wenn ich keine Angst hätte, welche meiner inneren Fähigkeiten würde ich heute voll ausleben? Was würde ich tun, wenn es keine Erwartungen von außen an mich geben würde? Was würde ich tun, wenn ich einfach nur meiner Freude folgen würde? Also wirklich, ich meine Freude nicht im Spaßfaktor, sondern ja, dieser inneren tiefen Freude, was befriedigt mich? Was will ich? Yeah. Und die letzte Frage, die ganz wichtig ist, was bedeutet für mich Sinn? Was macht Sinn in meinem Leben?
Wie spannend es ja ist, Adrian, du hast ja gerade gesagt, fundamentaler Antrieb, das ist ja auch einer deiner, ja, wie soll ich sagen, jetzt mal Kernaspekte deines Schaffens, ne? Das zu kennen, zu wissen, weshalb man Dinge tut, die man tut, ist ja total wild, ja, was ich jetzt gerade wieder hier für Synapsen verbinden gerade, ja.
Ja.
Ich muss noch ein paar Dummy-Fragen stellen, ja, Tanja, sorry dafür, aber gibt es irgendwelche Übungen, jetzt mal, außer zu wissen, wo ich hin will oder weshalb ich tue, was ich tue. Gibt es irgendwelche Übungen oder Methoden, die mir einfach helfen, da besser mit umzugehen? Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich frage.
Für mich eines der wichtigsten Instrumente, wenn jemand beginnt mit mir zu arbeiten, ob er Bock drauf hat oder nicht, er muss das Journalen anfangen. Journaling, früher klassisch cool. Tagebuch, ja, ist heute für mich, wenn du da nicht bereit dazu bist, jeden Tag und wenn es nur ein Smiley ist, in deinen Notizblock zu schreiben, dann können wir nicht miteinander arbeiten. Weil wir haben so lange in unserem Leben gelernt, uns von uns selbst abzulenken, wirklich zu funktionieren. Und wenn ich jeden Tag journal, jeden Tag auch nur 2 Minuten mir Zeit nehme, mich mit mir selbst zu konfrontieren, und zwar nicht mit dem Tablet und nicht mit dem Sprachrekorder, sondern wirklich mit dem Kuli, mit dem Bleistift auf Papier. Jeden Tag 2 Minuten.
Also mit mir selbst, nicht mit dem, was mich treibt, sondern mit dem, was...
Genau, was denke ich? Mir selbst beim Denken zu beobachten. Ja. Zu beobachten, wie denke ich eigentlich wie über mich selbst? Wie gehe ich mit mir selbst um in meinen Gedanken? Bin ich mich ständig am Verurteilen? Bin ich mich selbst ständig am Kleinmachen? Vertraue ich mir selbst nicht?
Wo kommt das schlechte Gewissen her?
Ist Angst mein Treiber? Ja, Befürchtungen. Weil wenn ich mir selbst auf die Spur... Weil das passiert.
Ja,
jetzt seid ihr wieder da.
Mal. Ja.
Okay, das heißt, wenn ich mir selbst auf die Spur komme und mich selbst lerne, wirklich gut zu beobachten, den Beobachter in mir zu entwickeln. Und das kann ich durch Journaling, durch jeden Tag aufschreiben, mich selbst in meinen Gedanken, in meinem Verhalten zu beobachten, ohne zu bewerten, ohne irgendwas zu verändern, sondern einfach nur mal beobachten. Und da bekomme ich schon so große Erkenntnisse über mich selbst. Das ist schon... Kann schon sehr krass sein.
Ja.
Ich sehe den Herrn Lüthers gerade wieder die ganze Zeit, wie es in ihm arbeitet. Ich kenne ja mittlerweile seine Bewegungen so ein bisschen und so. Ich kann mir schon vorstellen, welche Gedanken ihm durch den Kopf gehen. Aber cool, Christian, ist bei mir ähnlich.
Ja, also vielleicht, also ich glaube nicht, dass ich mit Hochbegabung irgendwas zu tun habe. Ja? Aber es ist natürlich schon erstaunlich, das sind ja auch Sachen, die ich dann auch über Andreas habe kennenlernen dürfen, Stichwort fundamentaler Antrieb. Ich habe eben gerade gesagt, als du über Journaling sprachst, also nicht das, was mich treibt, also nicht, was mich antreibt, sondern was mich treibt pro Tag, das halt außen vor zu lassen, war halt eine Facette, die kannte ich vorher so auch nicht, bevor ich sie durch Andreas kennengelernt habe. Aber ihr zwei, das finde ich schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen, diese Verbindung. Und ja, das arbeitet in mir tatsächlich, ja.
Also, übrigens, das, was Menschen, die mir begegnen und die mit mir ins Gespräch gehen und die sagen, so Fragen, wie ihr sie jetzt gestellt habt, was macht das so? Und also ich kann sie auf keinen Fall sein. Das ist übrigens eins der stärksten Indizien, dass eine eventuelle überdurchschnittliche kognitive Hochbegabung vorliegen könnte, weil nur die es sein könnten, sagen, dass sie es nicht sein können. Total paradox, ist aber tatsächlich so.
Also wenn du meine Frau fragen würdest, sie würde jetzt sagen, nee, der ist einfach nur extrem ungeduldig, aber nicht hochbegabt.
Genau, Ungeduld ist eins auch dieser Indizien, ja.
Aber Christian, du hast ja einmal gehört, Hochbegabung schlägt ja nicht in allen Bereichen sich nieder, sondern es gibt ja verschiedene Facetten dann in verschiedenen anderen Ausprägungen.
Ja, also wenn ich es wäre, dann hätte ich natürlich in einigen Bereichen sehr, sehr verkümmerte Ausprägungen. Also ich bin dann wahrscheinlich keiner, der also diese Ausgewogenheit in seinem...
Naja, aber du hast ja schon auch viele Stärken. Aber wir wollen ja jetzt nicht nur über dich reden, es geht ja auch um unseren Hörer.
Überhaupt
ja.
Nicht. Genau.
Wir wollen ja auch keine Therapiestunde hier draus machen, ne?
So. Nee.
Aber lass uns doch mal, Tanja, lass uns doch noch mal, damit der Christian jetzt wieder die Worte findet.
Dass ich mich mal resetten kann, genau.
Lass uns doch noch mal bitte drüber sprechen, über das Thema hochbegabt in der Selbstständigkeit, hochbegabt als Unternehmer. Also irgendwann erkenne ich es vielleicht oder ich ahne es zumindest. Und selbst wenn ich ja vielleicht bei 114 bin, bin ich es offiziell nicht oder keine Ahnung. Also offiziell ist ja 130, aber inoffiziell hast du gesagt, geht es ab 115 los. Ich bin vielleicht auch nur hart an der Grenze, ist ja auch wurscht. Aber ich meine, die Fragen, die du stellst oder die Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze, die helfen mir ja, meine Stärke zu finden. So. Und wenn ich mehr meine Stärke zum Einsatz bringe und meine Schwächen halt auch kenne und die versuche anderweitig zu kompensieren, dann geht es doch halt leider nur in eine Richtung, müssen noch bergauf. Ne? Also es wurde leider geil dann hinterher. Kannst du da so ein bisschen uns mal mitnehmen auf so eine Reise, was passiert, wenn ich damit arbeite, was macht es mit den Menschen sozusagen, wenn ihnen geholfen wird, wieder mehr sie selbst zu sein? Was siehst du bei deiner Reise sozusagen mit ihnen?
Genau, dieses Entdecken, das, wie ich denke, das, wie ich fühle, meine Gedanken schleifen, all das, was mich ausmacht, ist gar kein Fehler. Ich muss es nicht deckeln. Ich muss es nicht tarnen. Ich muss es nicht verdecken. Ich muss es nicht ersetzen. Ich muss mich nicht mehr runterregulieren. Und das setzt unfassbare Energien auf der einen Seite frei und auf der anderen Seite dieses tiefe, tiefe Vertrauen. Ich bin ja total richtig. Und wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, dass die eigenen verrückten Ideen eigentlich für mich total normal sind. Und dann den Mut zu haben, denen auch zu folgen. Alles, was nicht dem Standard entspricht, was nicht in die Norm passt, passt aber zu mir. Mhm. Und das erhöht unfassbar den Freiheitsgrad im eigenen Denken, Tun, Handeln. Und diese innere Sicherheit, die man dann plötzlich hat, die strahlt nach außen aus und dann hat man keine, dann begegnen einem die Menschen auch anders. Ich persönlich hatte so eine Angst davor, mich so präsent nach außen mit diesem Thema zu zeigen. Und aber genau das Gegenteil ist zum Beispiel passiert, als ich mir das erlaubt habe, weil ich wusste, die Menschen kommen ja zu mir, ohne dass ich damit rausgehe. Und ich habe mir immer mehr vertraut. Und in dem Moment, wo ich das dann auch ganz bewusst nach außen transportiert habe und so selbstverständlich damit umgehe und plötzlich nehmen die Menschen, sie kommen auf mich zu. Sie haben keine Angst vor mir. Sie grenzen mich nicht aus, sondern plötzlich passieren Dinge, die ich mir vorher überhaupt nicht habe vorstellen können, weil ich einfach authentisch bin. Und hier kommen wir an den wesentlichen Punkt. Es ist so, Entschuldigung, scheißegal, ob du hochbegabt, hochsensibel bist, ob du ADHS hast oder weiß ich nicht was, in dem Moment, wo du akzeptierst, ich bin richtig, genauso wie ich bin. Ich meine, das ist jetzt banale Allgemeinpsychologie und Persönlichkeitsentwicklung getratsche, aber das ist der einzige Kern. In dem Moment, wo ich anerkenne, wer ich bin okay, genauso wie ich bin, mit all meinen Macken, und zwar uneingeschränkt, in dem Moment kannst du laufen. In dem Moment verändert sich dein Leben komplett.
Kann ich nochmal ganz doof rückfragen? Du hast dann rausgefunden, du bist hochbegabt und hast dich dann aber dazu entschlossen, tatsächlich diesen Businessweg einzuschlagen, den du ja auch heute aktiv gehst, ne? Dass du Leute begleitest, die ebenfalls hochbegabt sind. Das hat da angefangen, mit der Erkenntnis, dass du es bist.
Nein.
Okay. Weil
ich habe tatsächlich
noch einen Satz
schon
dazu, weil du sagtest, ja? als du es erkannt hast, bist du anders aufgetreten, aber du hast ja jetzt kein Schild um den Hals, wo drauf steht, hochbegabt und gehst auf eine Netzwerkveranstaltung und sagst auf einmal hier übrigens, Leute, ich bin hochbegabt, ja.
Doch, tatsächlich, diese Phase hatte ich.
Oh ja, okay.
Da war ich so durchgeknallt, da habe ich jedem, der es hören wollte oder nicht, gesagt, ich bin hochbegabt. Dann ist natürlich nach hinten losgegangen, aber das war in diesem Übereifer und ich war völlig
bam. Du hast dir es erst nicht eingestanden und als du es wusstest, bist du damit.
Genau, da bin ich total drüber gewesen. Also dieser Pendelausschlag ist total ins Gegenteil gegangen, also ein Extrem. Viele Hochbegabte sind Menschen der Extreme. Es gibt kein Mittelmaß, es gibt kein Mittelding. Es gibt entweder das eine oder es gibt das andere.
Reicht ja auch.
Und das immer in den Extremen.
1 und 0, mehr brauchen wir ja nicht, ne? 1 und 0, dazwischen brauchen wir ja nicht so viel.
Genau. Und das Leben findet genau zwischen diesen Extremen statt. Und heute bin ich nicht mehr hilfloses Opfer meines extremen Pendels, sondern ich spiele damit ganz wunderbar. Hat den Grund, dass ich heute nicht mehr darauf warte, dass mich jemand von außen mag oder mich akzeptiert oder anerkennt, sondern ich akzeptiere mich so, wie ich bin und das strahle ich heute aus. Und das, die Leute, die mich ätzend finden, die sprechen mich erst gar nicht mehr an. Ja. Also ich habe erstaunlich wenig Hater unter meinen Kommentaren und so und auch auf
ja, je mehr Angst vor deinen schlauen Antworten.
Bitte?
Je mehr Angst vor deinen schlauen Antworten.
Die ignorieren mich einfach, genau.
Ja, die hören dich halt nicht. Also Christian, wenn du noch mehr dazu wissen willst, bevor du jetzt hier alle Fragen noch stellen musst, die dich gerade beschäftigen, es gibt einen Podcast, der heißt Hochbegabt, voll normal. Ja, da gibt es ganz viele Episoden zu dem Thema.
Genau, aber um auf deine Frage, Christian, zurückzukommen, ich habe 2005 meine Ausbildung angefangen als Coach, als Quereinsteiger. 2008 habe ich meine erste nebenberufliche Praxis eröffnet. Also ich bin schon seit 2008 im Business unterwegs.
Mhm. Da habe ich gerade mein Diplom gemacht.
Und 2015 habe ich dann meinen EQ-Test tatsächlich gemacht. Und davor war ich schon unterwegs als Beraterin für Eltern hochbegabter Kinder. Und erst nach meinem EQ-Test habe ich mich dann dazu entschieden, in die Beratung von späterkrankten Erwachsenen zu gehen.
Fantastisch.
Wenn du ja, mag mal da noch ansetzen, was du kurz vorher gesagt hast, bevor Christian die Frage da gestellt hat. Du hattest ja auch gesagt, ne, ich erkenne meine Stärken und ich kann die dann mehr zum Einsatz bringen. Und ja, es wird viel in Persönlichkeitsentwicklung erzählt, aber dem wird halt dann mal leider nicht immer mehr noch erzählt, um die Werkzeuge zu kriegen. Aber gerade in der Selbstständigkeit ist doch eh geil. Also wir suchen ja ständig nach dem USP und bla 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 und UVP und wie es alles so heißt.
Genau.
Aber im Endeffekt, und das ist ja auch meine innere Überzeugung, was der Christian auch schon angesprochen hat, den einzigen USP, den ja keiner nehmen kann, ist seine eigene Persönlichkeit. Weil alles andere kann kopiert werden in der höchsten Geschwindigkeit mittlerweile, schneller denn je. Und sich dessen bewusst zu sein, was man kann, was man nicht kann, das auch so einzusetzen, wo man halt seine Stärken hat, das ist doch etwas, was A, befreiend ist, aber B, natürlich das Leben auch viel leichter macht, weil ich doch dadurch auch viel schneller erkenne, welcher Kunde passt zu mir und welcher Kunde gehört eben nicht zu mir.
Genau. Und was glaubst du, wenn meine Kunden und Kundinnen das an dem Punkt angekommen sind und das erkennen, dass es eigentlich nicht darum geht, noch mehr zu lernen, noch mehr reinzuholen an Wissen, an Erfahrung, sondern dass es eigentlich darum geht, ganz viele Dinge, die ich gelernt habe, die nicht zu mir passen, wegzulassen. Und damit auch Business-Strategien, wie mache ich Content und so weiter. Also alles, was der Norm entspricht, was nicht zu mir passt, einfach wegzulassen. Und plötzlich läuft es von alleine. Und plötzlich finden die Menschen ein. Und plötzlich weiß ich, was ich will, welches Produkt ich entwickeln will, für welche Menschen ich richtig bin, was ich tun will, was eben nicht. Weil ganz viel Fremdbestimmung plötzlich wegfällt, weil ich Dinge weglasse und nicht noch mehr reinschaufel. Weil viele von uns wissen oder haben die Befürchtung, ich weiß ja noch nicht genug. Ich bin noch nicht deshalb da, wo ich sein will, weil ich noch nicht genug gelernt habe, weil ich noch nicht genug Erfahrung habe. Ich bin noch nicht gut genug. In dem Moment, wo ich diesen Gedankengang einfach mal loslasse, mir erlaube zu denken, was wäre, wenn ich schon alles an Bord habe? Was wäre, würde sich verändern, wenn ich einfach mal so tue, als ob alles schon da ist? Ne? Ein Spruch von dir, lieber Andreas, es ist ja schon alles da. Ne? Ja, und was dann plötzlich passiert, ich meine, den Spruch, das finde ich gerade krass, den Spruch sage ich ständig meinen Kunden und Kundinnen, ja, aber den selber bei mir anwenden, ist ein bisschen schwierig, ne?
Ja, manchmal brauchen wir ja auch mal Hilfe von außen.
So, aber das ist echt so Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die aber wesentliche Veränderungen von innen heraus wirklich in Gang bringen.
Und ich meine, 100% zu haben ist ja das eine, mal abgesehen davon in der Geschwindigkeit, wie Wissen heute wächst, glaube ich, schwierig. Selbst wenn man es mal jemals erreichen würde, rein hypothetisch, das zu aufrechtzuerhalten, ist ja eh schwierig. Aber ich sage mal, die 80% oder die 75%, die ich ja in mir quasi als Level sehe, wo ich sage, oh, die anderen 25 fehlen mir alle noch, bin ich ja trotzdem schon manchmal 300 Stufen weiter als jemand anders, der sich vielleicht noch die Anfangsfragen stellt.
Also irgendwie tritt, also hören tue ich euch wieder. Hört ihr mich?
Und jetzt sehen wir dich auch wieder.
Und komisch, irgendjemand tritt auf die Leitung hin und wieder mal.
Die Frage ist ja, wenn ich die 25% mehr hätte oder glaube, sie zu haben, ja, das ist ja schön, aber mit meinen 75% kann ich ja anderen schon helfen, weil ich bin schon 300 Stufen weiter als die, die vielleicht sich diese Einstiegsfrage stellen.
Ja.
Und das auch zu erkennen, ist halt total wertvoll, weil im Endeffekt finde ich, glaube ich, dass du erst durchs Tun, dass du es durchs Begleiten, ich sag mal, als Lehrer oder Lernender oder Lehrender, Lorum, Lehrender, wirst du ja schlauer durch die Lehre und nicht dadurch, dass du nur mehr Wissen konsumierst, sondern weil dieses Anwenden und Unterstützen und sich zu überlegen, wie kann ich es noch erklären, das macht dich doch eigentlich erst schlauer. So, und dann schaffst du es eigentlich durch die Beratung beispielsweise dann die 5 oder 10 oder 20% oben drauf zu packen.
Aber an den Punkt zu kommen, das nicht nur kognitiv zu verstehen, sondern auch emotional anzunehmen, weil es ist ja, für alle anderen gilt das ja, das sehe ich ja in allen anderen. Aber ich doch noch nicht. Ich bin doch noch lange nicht so weit. Und ich doch überhaupt nicht. Alle anderen ja, aber nicht ich. Also die Erlaubnis, sich das selbst einzugestehen und anzunehmen, an den Punkt zu kommen, das ist tatsächlich eine doppelte Herausforderung, ja.
Ja, eigentlich ganz einfach. Also ich erinnere mich da an diesen Moment, weil ich habe ja lange gezögert, bis ich in die Selbstständigkeit reingesprungen bin, schlussendlich. Aber als ich dann mir irgendwann klar war, ich sage, ich kann vielleicht jetzt nicht den, das war mal mein Spruch, den Vorstandsvorsitzenden von Siemens beraten, aber ich kann schon vielen anderen Menschen helfen, konnte ich dann irgendwie leichter loslaufen.
Ja, irgendwie, also hören geht noch, aber... Scheinbar hat irgendjemand irgendwas dagegen, dass wir uns unterhalten.
Also nee, das ist also, keine Ahnung, also heute ist ja auch Cloud-Service-Ausfall bei Amazon ganz viel. Ja. Ja, sind einige Dienste betroffen. Oh. Also, gehört so dazu, ist ein Live-Podcast, ist halt nicht gescriptet, geht halt weiter. Ja, so.
Genau.
Okay. Wir haben drüber gesprochen, woran erkenne ich es? So zumindest mal die ersten Indizien, dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen, woran kann ich, mit welchen Fragen kann ich ein bisschen weitergehen. Wir haben drüber gesprochen, wo man dich erreicht, also den Namen findet man, Tanja Nipute, was auch immer, die Mentorin, man kennt über deinen Podcast, haben wir ganz kurz erwähnt. Da kann man noch als stiller Hörer, Christian, kannst einfach nur zuhören, kannst mal gucken, was es mit dir macht. Und dann haben wir so ein bisschen den Blick in die Herausforderung eines Selbstständigen gesprochen. Gibt es da noch was, wo wir noch mehr drüber sprechen können? Stichwort Selbstständigkeit, Unternehmertum. Irgendwas, Tanja, wo du sagst, das muss ich jetzt noch unbedingt loswerden?
Hab Mut. Hab Mut, dir selbst zu vertrauen und deinen ganz eigenen Weg zu gehen, abseits von den Erwartungen, die ich gelernt habe, zu erfüllen. Das ist der Weg tatsächlich, boah, ein Wort, das mir jetzt nicht so gefällt, weil es so abgedroschen ist, aber das ist der Weg in die eigene wirkliche Freiheit, gefühlt. Da rede ich noch nicht mal von finanzieller Freiheit, sondern einfach das Gefühl, ich tue, was ich will und was richtig für mich ist. Nicht, was ich gelernt habe, was richtig für mich zu sein hat. Und diesen Switch hinzukriegen, der ist alleine verdammt schwer. Da braucht es, bin ich fest von überzeugt, Begleitung, wenn es nur punktuell ist, gute Gespräche, die einfach an dem Punkt schon sind. Ich wollte es ja lange Zeit nicht glauben, aber es ist wirklich wahr, du musst dir Menschen suchen, die an dem Punkt sind, wo du hin willst, die da schon sind. Und dann kannst du in die Weiterentwicklung gehen. So ein Witz unter uns Hochbegabten ist ja immer, wenn du der klügste Mensch im Raum bist, musst du den Raum wechseln.
Ja.
Fällt nur manchmal so schwer, wenn du, ja, manchmal wird die Luft wird, und das ist es in der Beratung. Ich
halt wenig Räume manchmal, ja.
Einfach, die Luft wird immer dünner. Ja, es gibt einfach nicht so viele Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und auch mir fällt dieses, auch, also es heißt ja nicht umsonst, jeder Coach braucht einen guten Coach. Es ist einfach so. Und es ist tatsächlich für mich auch eine Herausforderung mittlerweile, jemanden zu finden, bei dem ich mich gut aufgehoben fühle. Mhm. Allein auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene. Im Business und so weiter, da bin ich immer, da kann ich noch nicht genug haben. Aber auf der Ebene, also da kann ich viele meiner Kunden und Kundinnen verstehen, die lange auf der Suche sind nach entsprechenden Ansprechpartnern, die sie einfach verstehen, die nicht 0815 über sie drüber kippen.
Absolut. Und wie du sagst, ne, wenn du deine eigene Freiheit hast und das immer mehr ausleben kannst, das ist das eine. In der Selbstständigkeit ist natürlich super. Jetzt musst du natürlich dann noch lernen, wie du deine Fähigkeiten vermarktest, wie man damit Geld verdient, wie man die Leute erreicht, weil sonst geht es halt leider nicht lange. Und das wäre natürlich doppelt schade, weil dann natürlich wieder die alten Muster greifen. Ach, war ich ja doch nicht gut genug, kann ja doch nichts. Genau, Selbstzweifel etc. pp. Und natürlich auch die Perfektionsschleife, die dann sagt, ah, das kann ich erst veröffentlichen, wenn es perfekt ist, aber ist nicht perfekt, also wird es nie veröffentlicht, also kann es auch keiner sehen, finden etc. pp. Gibt es ja so einen Leitspruch von mir. Herr Lüthers, möchtest du was zu sagen? Nee? Guckst du?
Nee, ich denke, ich reflektiere wieder.
Deswegen ja dieser Spruch immer besser 80% gleich als 100% nie. Ja, so.
Ja. Genau, das ist es. Aber den musste ich auch hart lernen.
Ja. Musst du dir als Mathematiker auch erstmal beibringen, wenn 100% das einzig Richtige immer waren, ja? So, aber egal. Herr Lüthers, möchtest du noch irgendwas?
Wenn ihr gleich wieder da seid, dann werde ich was sagen, ja. Das habt ihr nicht mehr gehört. Ich habe gesagt, wenn ihr gleich wieder da seid, dann werde ich was dazu sagen, tatsächlich, ja.
Ja, yeah, Lüthers, genau, ich wollte gerade sagen.
Gott sei Dank kann man sich ja darauf verlassen, dass das Bild und der Ton wieder zurückkommt. Was ich sagen möchte, also ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, Tanja, weil das war ein ganz tolles Gespräch. Die letzte Stunde war, glaube ich, für alle Menschen jeglicher Begabung interessant. Normalerweise höre ich unsere Episoden nicht an, selber. Diese werde ich mir nochmal anhören und wahrscheinlich nicht nur einmal, weil es also wirklich viele Dinge gab, die, egal welche Begabung, wichtig waren, um sein Leben eben einfach so zu ordnen und so zu leben, wie man es leben sollte, ob hochbegabt oder nicht.
Genau.
Deswegen vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und dass du uns wirklich bereichert hast. Und kommt bitte zurück, damit ich meine Verabschiedung beenden kann. Gott sei Dank seid ihr wieder zurück, dass ich meine Verabschiedung beenden kann. Also bevor es jetzt wirklich hier Dauerausfall gibt, weil die Schwarzperioden werden häufiger. Herzlichen Dank. Komm bitte wieder.
Ich danke euch, dass ich hier sein darf. Es hat mir also so eine Freude gemacht, so einen Spaß gemacht. Also ich komme gerne wieder, wenn ich darf, auf jeden Fall. Es war echt inspirierend für mich.
Ja, und ich freue mich auf unseren gemeinsamen weiteren Weg, Tanja. Und wie gesagt, so wie dein Podcast heißt, eine hochbegabt voll normal, das hast du ja heute auch bewiesen. Also vielen Dank dafür, für deine Insights. Und wie gesagt, der ein oder andere Hörer oder Zuschauer wird sich sicherlich auch die ein oder andere spannende Frage gerade mal stellen, ob mit Journal oder ohne. Ich bin immer noch kein Fan vom Journaling. Ich fange es immer wieder an, aber ich habe es immer wieder sein lassen. Vielleicht habe ich nur die richtige Methode noch nicht gefunden. Deswegen, also danke, dass du da warst, Herr Lüthers. Es war mir wieder ein Fest, dich leiden und arbeiten in deinem Kopf zu sehen. Ja,
sehr spannend. Also wenn du mal live reden willst, hast ja meine Nummer, ne?
Machen wir jetzt im Abspann.
Alles klar. Also
ich danke euch.
Tschüss. Ciao.